Willkommen zur ersten Nacht, die Nacht der Weissagung. Die Weihnachtsgeschichte erzählt, in der Nähe des Stalls, in dem das Kind Jesus geboren wurde, seien Hirten gewesen, wachend unter dem nächtlichen Himmel. Sie seien plötzlich von einer Himmelserscheinung überwältigt worden und hätten eine Stimme gehört, die von der Geburt eines Kindes gesprochen habe. Man mag diesen Bericht eine Legende nennen, also eine Erzählung, die etwas, das innen in der Seele eines Menschen geschah, ins Äußere verlegt und es als Ereignis über den Hügeln einer Landschaft und unter den Sternen schildert. Immerhin, das Bild ist stark und es fasziniert uns bis zum heutigen Tag. Es erinnert an ein altes Lied, das wir im Alten Testament lesen und das der Geschichte einen Anfang gibt. 1000 Jahre vor jener Nacht. Es klingt wie eine Weissagung. Herr, unser Herrscher, wie herrlich bist du in aller Welt. Wie herrlich ist dein Glanz über den Himmeln hin. So beginnt der Psalm 8. Weiter. Aus dem Munde der Kinder, ja der Säuglinge, hast du eine Macht erweckt, um derer Willen, die dich verachten, und beendet die Feindschaften und Rachgier unter den Menschen. Wenn ich den Himmel schaue, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du ausgebreitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihm weniges niedriger gemacht als ein himmlisches Wesen. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihm die Verantwortung übertragen für deiner Hände Werk. Alles legtest du ihm zu Füßen, Schafe und Rinder und Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische im Meer und was immer die Wege des Wassers durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich bist du in aller Welt. Soweit Psalm 8. Wir lesen solche Lieder heute, als seien es einfach Dichtungen, die man las oder sang. Aber sie sind in aller Regel Teil und Ausdruck einer Feier, die wir uns kaum mehr vorstellen können. Sie sind Teil eines Festes, das unter Nomaden in der freien Steppe oder unter Bauern auf einem Hügel in der Nähe irgendeines Dorfes gefeiert wurde oder auch an einem Heiligtum, etwa dem Tempel in Jerusalem. Davon ist wenig überliefert. So haben wir die Freiheit, uns auszudenken, zu welcher Art Spiel, Prozession oder heiligem Drama dieses Lied Psalm 8 stimmen mag. Ich stelle mir ein Spiel vor, das in der Nacht stattfand, unter einem der großen, klaren Sternenhimmel jenes Landes. Ein langer Zug von Menschen geht nach Art einer Prozession im Kreis um einen Altar, irgendwo auf einem freien Platz oder auf einer Hochfläche in der Steppe. Sie feiern das Neumondfest, wie es das Volk des Alten Testaments durch viele Jahrhunderte gefeiert hat, in einer Dorfgemeinschaft oder einem Familienclan. Männer mit den Hörnern, einer Art von Trompeten aus dem Gehörn von Widdern, gehen an der Spitze. Dahinter die Priester und danach die Gemeinde. Sie gehen ihre Kreise in der Dunkelheit unter den Sternen und ein Chor beginnt mit dem Aufgesang. Herr, unser Herrscher, wie herrlich bist du in aller Welt, wie herrlich ist dein Glanz über den Himmeln hin. Dann antwortet ein Einzelner, vielleicht einer der Priester. Wenn ich den Himmel schaue, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du ausgebreitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur um weniges niedriger gemacht als ein himmlisches Gewesen. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Er stellt sich den Thronsaal Gottes über den Sternen vor, über der von Lichtern besetzten dunklen Himmelskuppe. Stehen um den Thron des himmlischen Herrschers himmlische Wesen. Engel mit den Namen Seraphim oder Cherubim. Mächte zwischen Gott und den Menschen. Boten, die Gott aussendet, den Menschen seinen Willen anzusagen, die himmlischen Heere, die Zebaoth. Der Kreis der Menschen unten aber bildet ihm jenen größeren Kreis ab, den Kreis der gottähnlichen Wesen im Himmel. und erstaunt darüber, dass die Menschen auf der Erde dasselbe tun dürfen und können wie die himmlischen Diener Gottes, dass die Menschen wie sie fähig sind, Gott zu rühmen. Du hast ihm die Verantwortung übertragen für deiner Hände Werk. Alles legtest du ihm zu Füßen, Schafe und Rinder und Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische im Meer und was immer die Wege des Wassers durchzieht. Und wieder antwortet dem Sprecher die ganze Gemeinde der Feiernden: Herr, unser Herrscher, wie herrlich bist du in aller Welt! Aber da stehen nun in unserem Lied seltsame Worte, Gedanken, bei denen wir es schwer haben zu verstehen, was sie meinen. Aus dem Munde der Kinder, ja der Säuglinge, hast du eine Macht erweckt, um derer Willen, die dich verachten, und beendet die Feindschaft und Rachgier unter den Menschen. Ich kann mir denken, dass auch Mütter mit kleinen Kindern sich unter den Feiernden befanden. Und ich kann mir denken, dass sie nicht still blieben, sondern das eine oder andere zu schreien anfing. Aber das Kindergeschrei wurde nicht als störend empfunden, es wurde aufgenommen in das Lied der Erwachsenen als Beitrag der Kinder, als ihr angemessener Anteil am anbetenden Gesang. Das Lied will sagen, hier sind Kinder, und diese Kinder haben die unerhörte, die unfassliche Größe und Würde des Menschen mitgebracht. Sie werden eines Tages wie wir die Herrschaft Gottes über die Kreatur stellvertretend mit ausüben. Wenn wir, Erwachsene und Kinder, uns hier in der Nacht zum Fest versammeln, dann ist Frieden. Dann endet die Feindschaft nicht nur unter den Menschen, sondern auch die Feindschaft zwischen dem Menschen und der Kreatur, und der ganze Kosmos stimmt ein in das Lob des feiernden Kreises. Und so staunen sie miteinander darüber, dass der Herr des Himmels und der Erde sich zu dem kleinen Menschenkind herabneigt. Sie staunen darüber, dass der kleine Mensch fähig ist, ihm mit Vertrauen und Hingabe und mit der Feier eines Festes zu antworten, ob er nun erwachsen ist oder noch im Arm seiner Mutter liegt. Sie staunen über das Mysterium, das Gott in das Wesen des Menschen gelegt hat. Des Menschen Kind, sagen sie, wörtlich heißt es das Kind Adams. Im Namen Adam liegt das Wort Adama, Erde. Das Kind der Erde, dieser Gedanke schwingt in dem Wortspiel mit, ist zugleich ein Kind des Himmels, wenig niedriger als ein himmlisches Wesen. Und so weiß der Mensch, wo sein Ort ist im Ganzen jener großen Welt, die Gott gehört. Er kennt sein Amt und seinen Auftrag. Auch dieses ist angedeutet, die feiernden Menschen auf der Erde sahen auch im Weltraum eine feiernde Familie. Da stehen die vielen Kinder des Himmels, die Sterne, und preisen Gott, und aus ihrem Mund hat Gott eine Stimme geweckt, vor der die Verächter verstummen. Noch mehr, die neue Mondsichel war für die alten Völker das auferstehende Gestirn. Der Mond war als Neumond im Tode untergegangen, von der Finsternis verschlungen. Nun war er auferstanden, gleichsam neu geboren. Und der Hymnus, den die Menschen auf der Erde sangen, war so etwas wie der Geburtsschrei des himmlischen Gestirns. Man mag einwenden, dies sei eine primitive, eine magische Weltsicht. Vielleicht aber sollten wir Heutigen begreifen, wie viel uns die Erinnerung an das Wissen früherer Jahrtausende helfen könnte, wenn wir nach dem Sinn und dem Auftrag unseres Menschendaseins auf dieser Erde suchen. Denn der Mensch ist von Gott zu einem einzigartigen Rang berufen. Er ist zwischen die Kreatur und Gott gestellt, wenig niedriger als Gott, und hat seine Verantwortung für die Schafe und Rinder, die wilden Tiere, die Vögel und die Fische im Meer im Auftrag Gottes wahrzunehmen. Man kann dem Menschen keine höhere Würde zuschreiben, als dieses fast 2500 Jahre alte Lied es tut. Zugleich nimmt dieses Lied in sehr früher Zeit die Hoffnung vorweg, die später in den letzten Jahrhunderten vor Jesus sich auf jenes Kind richtete, in dem Himmel und Erde sich verbinden sollten. Und wieder, wenn das Fest zu Ende geht, ist Stille über der Steppe unter dem Sternenhimmel. Aus einer späteren Generation hören wir eine ganz andere Stimme. Als das Volk des Alten Testaments aus seinem Land durch eine fremde Macht weggetrieben war, als es in Babylon südlich des heutigen Bagdad gefangen saß, fern von seinen alten Weidegebieten und seinen heiligen Orten, schrieb einer ein Klagelied. Es klingt, als rufe er aus tiefer Erfahrung der Verlassenheit nach der früher so selbstverständlichen Nähe Gottes und der himmlischen Mächte zu. Komm wieder zu uns, Herr. Schau vom Himmel, sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wir Menschen wissen nichts von deiner Macht und sehnen uns doch nach deiner Liebe und Barmherzigkeit. Du, Herr, bist unser Vater. Von der Urzeit her warst du der Erlöser für die, die dich suchten. Komm wieder zu deinen Knechten und besuche dein Volk, das dir gehört. Fast sieht es so aus, als hättest du niemals über uns geherrscht, als hätten wir deinen Namen nie getragen. Ach, wenn du doch den Himmel zerrissest, ach, wenn du doch herabkämst, dass die Mächte der Welt vor dir vergingen, dass sie verglühten wie Reisig im Feuer, dass sie verdampften wie siedendes Wasser über der Flamme. Keine Hilfe gibt es für die, die dich anrufen, als dich allein. Seit alten Zeiten bist du denen begegnet, die auf deinem Weg nach dir suchten. Ja, du bist uns ferne gerückt, als wir ohne dich lebten. Und nun sind wir unrein, unsere Frömmigkeit ist wie ein verschmutztes Kleid. Wir sind verwelkt wie Blätter und unsere Sünden wirbeln uns dahin wie der Wind. Jeder lebt, als gäbe es dich nicht. Jedem ist sein einsamer Weg genug. Denn du bist uns fern und wir sehen dich nicht. Du lässt uns allein mit unserem Unrecht und das Unrecht drückt uns zu Boden. Aber das ist doch wahr, Herr. Du bist unser Vater. Wir sind Ton. Du bist unser Töpfer. Wir alle sind deiner Hände Werk. Aus Jesaja 63 und 64. Der Sänger sieht das Unglück seines Volkes. Aber er birgt sich trotz allem in der Würde, die ihm dem Menschen unverlierbar verliehen ist, Gott zum Vater zu haben. Oder doch wenigstens zum Urheber, der ihn aus dem Lehm der Erde gemacht und ihm seine Signatur eingeprägt hat. Das ist wohl ein schwacher Trost. Die nächste Stufe auf diesem Weg ist die scheue Hoffnung, dass Gott redet, dass er uns besuche sozusagen mitten in unserem Elend. Und das Wissen, dass wir Menschen die Kräfte haben, zu vernehmen, was uns mit leiser Stimme zugesprochen wird, die Fähigkeit zu hören, zu schauen, zu ahnen, was uns aus der größeren Welt berühren will. Ich selbst habe es oft erlebt, dass Menschen wussten, was auf sie zukam, ohne dass es schon zu sehen oder zu vermuten war. Ich bin überzeugt, dass immer wieder Stimmen sich an uns wenden, die wir hören könnten, wären wir geübter in der Aufmerksamkeit und in der Wachheit der Seele, dass Worte an uns ergehen aus einem geheimnisvollen, verborgenen Hintergrund unseres Daseins. Ich glaube, dass wir Bilder schauen könnten im Traum oder im Wachen, die uns zeigen, wie es um uns steht, auch Bilder, die die Zukunft zeigen, die auf uns zukommt. Denn Gott ist ein Gott der leisen Stimme und der andeutend offenbarenden Bilder. Es ist mir darum überhaupt nicht verwunderlich, wenn ich in der Bibel von Weissagungen lese, von Visionen und Träumen und Seelenbildern, an denen sich ein bestimmter Glaube oder eine bestimmte Hoffnung festgemacht haben. Und ich finde es sachgemäß, wenn spätere ihre eigene Situation oder ihren eigenen Auftrag vorweggenommen sahen in den Weissagungen der früheren. Als das Volk des Alten Testaments wieder Jahrzehnte später in seine Heimat zurückgewandert war und unter Not und Mühen neu anfing, ständig bedroht von Feinden, sang einer in Jerusalem den Menschen dieses Lied zu. Du Tochter Zion, freue dich. Du Tochter Jerusalem, jauchze. Die Stadt Jerusalem sah er im Bild einer jungen Frau. Sieh auf, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Sanft ist er und reitet auf einem Esel, auf einem jungen Füllen der Eselin. Er wird die Kriegswagen entfernen aus Israel, die Kriegsrosse aus Jerusalem. Den Bogen der Krieger wird er zerbrechen und den Völkern Frieden geben. Über das Haus Davids und über die Bürger von Jerusalem will ich den Geist der Gnade ausgießen, den Geist des Gebets, spricht Gott. Eine Quelle wird entspringen. Für die Bewohner von Jerusalem wird sie fließen, wird sie reinigen von ihrer Schuld. Denn dein König hält Einzug und er wird König sein über alle Länder. Aus dem Propheten Sacharja 9, die Verse 10 und 14. Als Jesus selbst in der Synagoge seines Heimatdorfes Nazareth am Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit das Wort ergreift, nimmt er eine alte Weissagung auf, die wir bei Jesaja lesen, und bezieht sie auf sich. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und der Glanz des Herrn erstrahlt über dir. Schau hin, Finsternis bedeckt die Erde, Dunkel die Völker. Doch über dir strahlt der Glanz Gottes auf, und sein Licht breitet sich über dich. Friede wird dein Land regieren und Gerechtigkeit wird über dich herrschen. Die Sonne wirst du nicht mehr brauchen als Licht für den Tag, den Mond nicht mehr zum Schein für die Nacht. Gott selbst wird dein ewiges Licht. Gott wird dein Glanz sein. Aus Jesaja 60. In diesem Lied tritt ein Prophet auf, der seinen eigenen Auftrag beschreibt, und diese Stimme macht sich Jesus zu eigen. Er sagt, das ist auf mich zugesprochen, das meint mich, das gilt von mir. Wörtlich, der Geist Gottes ruht auf mir, denn einen Auftrag hat mir Gott gegeben, eine Botschaft, Freude für die Leidenden. Er hat mich gesandt, die wunden Herzen zu verbinden, den Gefangenen die Freiheit anzukündigen und den Gefesselten die Befreiung und zu rufen, jetzt ist die Stunde, in der Gott hilft. Aus Jesaja 61 und auch in Lukas 4, 18. Was lange vor Jesus von erleuchteten Menschen angekündigt worden war, bezieht Jesus nun auf sich selbst und seinen Auftrag. Wenn aber Jesaja von jenem Kind spricht, das die Erlösung bringen soll, dann hat die Christenheit in ihm mit Recht immer schon das Kind Jesus gesehen. Das Volk, das im Finstern wandert, sieht ein großes Licht. Über denen, die im Land des Schattens wohnen, strahlt ein Glanz auf. Du lässest den Jubel aufklingen, du schenkst überströmende Freude, dass sie sich freuen vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist beim Teilen der Beute. Denn du hast das Joch zerbrochen, auf dem sie ihre Last trugen, und den Stecken, mit dem man sie schlug. Nun wird jeder Stiefel, der mit Dröhnen auftritt, und jeder Mantel, der durch Blut schleifte, verbrannt und ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Jesaja 9. Ein Volk, das durch eine sehr dunkle Geschichte ging, sah den Aufgang eines Sterns voraus. Wenn wir an Weihnachten seine Lieder und Weissagungen lesen, nehmen wir seine Hoffnung und seine Ahnung auf und feiern den, der als erwachsener Mann selbst gesagt hat, er sei das Licht der Welt. Wir bedenken dabei, dass er auch gesagt hat, wir Menschen hätten den Auftrag, wie er und nach Lichter dieser Welt zu sein. Sterne über einem dunklen Land. Das war die Weissagung der Nacht. Morgen, in der zweiten Nacht, geht es um das Dunkel über der Erde. Bis dahin und bleibt behütet.